Musik im Gespräch. Der Interview-Podcast der Stadtbücherei in Düsseldorf mit Friederike Möller.
Liebe Gäste, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in der Zentral- und Musikbibliothek der Stadtbücherei in Düsseldorf. Mein Name ist Thomas Kalk, ich leite hier im Haus die Musikbibliothek und darf Sie nochmal ganz herzlich willkommen heißen zu Musik im Gespräch. Heute Abend unser Gast Alexander Niehus und das Interview führt Friederike Möller. Ich sage jetzt einfach nichts weiter, sondern überlasse das den beiden. Sie werden auch musizieren, da freue ich mich besonders drauf. Und ich wünsche Ihnen erstmal einen schönen Abend und viel Spaß bei dem Interview.
Guten Abend, schön, dass Sie alle da sind. Heute Abend bei Musik im Gespräch mit spannenden Persönlichkeiten des Düsseldorfer Musiklebens. Wir liefern hier verlässlich richtig gute Qualität, anders als unser Fußballverein manchmal. Ich freue mich sehr, dass wir heute Abend so einen tollen und vielseitigen Gast hier haben, nämlich Alexander Niehus. Er ist künstlerischer Leiter und Dirigent des Bachvereins Lambertus Kantor in der Düsseldorfer Altstadt. Er kann Chöre leiten, Orgel spielen, Orchester dirigieren, Vorlesungen halten und singen kann er auch. Und davon werden wir auch später noch eine Kostprobe zu hören bekommen. Schön, dass du da bist. Orgel interessiert mich besonders. Das kannst du dir denken als Leiterin des Orgelfestivals. Insofern starten wir mit der Orgel. Wie bist du zu diesem Instrument gekommen?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage, weil ich glaube, niemand spielt zufällig Orgel. Da gibt es bei jedem Menschen eine Geschichte dahinter. Und bei mir ist diese Geschichte in der Biografie meiner Großmutter gestartet, die als junge Frau im Chor gesungen hat, wie sich das gehört hat. Also meine Oma war Jahrgang 1919. Und hat dann eben in den 1920er Jahren im Chor gesungen und hat sich zu Hause aus Papier ein Klavier nachgebaut, hat darauf rumgedrückt und dazu gesungen. Und das hat ihr Vater gesehen und gesagt, Mensch, du musst das lernen. Und dann hat er von einem Händler, der vorbeikam, ein Tischklavier gekauft und sie hat Klavierunterricht bekommen, durfte Klavierspielen lernen. Also auch relativ ungewöhnlich, sage ich mal, in den 1920er Jahren für so eine junge Frau. Ihr Bruder hat Geige gespielt, dass die beiden jetzt auch noch Hans und Gretel hießen. Also manchmal ist es ja dann Sonntagmittag im Café, Oma hat Klavier gespielt, der Onkel dazu Geige. Also so, genau. Und dann, es hat ja noch nichts mit mir zu tun.
Bisher nicht.
Ja. Dann kamen die Kriegswirren und der Lehrer, der andere Lehrer, alle, die Orgel spielen konnten, waren nicht mehr da. Und der Pfarrer wusste, dass die Oma Orgel spielen kann. Und dann ist er bei uns zu Hause oder bei meinen Großeltern zu Hause aufgetaucht und hat gesagt, ich weiß, Gretel, du kannst Klavier spielen, ich habe dich angemeldet, du fährst morgen nach Mainz und lernst dort Orgel spielen. Und wie sich das damals gehört, hat sie gesagt, jawohl, Herr Pfarrer. Und am nächsten Tag ist sie dann mit der Straßenbahn nach Mainz reingefahren und hat ab dem Zeitpunkt Orgel spielen gelernt. Musste auch schon die Woche drauf den ersten Gottesdienst spielen, morgens um 7.
Das sind jetzt die 30er, 40er Jahre?
Dann. Ja. Okay. Ja. Und dann hat sie angefangen, Tag für Tag morgens Orgel zu spielen, mittags Orgel zu spielen, am Wochenende Orgel zu spielen. Und als ich dann irgendwann auf der Welt war und 4 oder 5 Jahre alt war, waren wir im Gottesdienst und ich saß neben meiner Mutter.
Das Ganze spielt in Mainz, glaube ich.
Mainz-Hechtsheim.
Mainz-Hechtsheim.
Also zu meinem Geburt war das schon eingemeindet. Vorher war das noch ein eigenes Vorort. Ja, und dann habe ich irgendwann kapiert, Mensch, oder ich fragte noch die Mama, sag mal, ist das da vorne die Oma? Und ab dem Zeitpunkt war klar, oh wow, das will ich auch können. Dann bin ich mal mit, wenn sie Dienst hatte, saß neben ihr und es war völlig klar, ich muss das auch lernen.
Das finde ich ja sehr besonders, weil das ja bei vielen Leuten so ist, dass die übers Klavier den Weg zur Orgel finden, aber du bist direkt zielgerichtet auf die Orgel zu quasi.
Das stimmt. Ich habe dann anstandshalber tatsächlich Klavier lernen müssen. so als 6-7-Jähriger. Und dann ist das mit der Orgel bei mir dann aber ziemlich fließend gewesen.
Und da hast du gleich dieses Schimmelklavier gekriegt. Wir haben nämlich festgestellt, wir sind der gleiche Jahrgang und wir hatten beide das gleiche erste Klavier.
Nein, das Schimmelklavier ist später. Das habe ich mir von meinem ersten eigenen Geld irgendwann mal zugelegt. Das war so Richtung Abiturschulen.
Das ist ganz schön, das ist hier mit ihm nach Düsseldorf gezogen und ich durfte da letztens mal drauf spielen. Ein sehr schönes Instrument. Schön, dass du das noch hast.
Du hast auch sehr schön drauf gespielt.
Dankeschön. Also, damit haben wir jetzt geklärt, wie du zur Orgel gekommen bist. Und dann hast du dir überlegt, daraus mache ich einen Beruf. Ich möchte immer Orgel spielen. Von morgens bis abends wie meine Oma in der Kirche.
Ja, der Umweg war ein bisschen anders. Also, so Richtung Oberstufe wollte ich Chemie studieren, wollte dann auch mal Ingenieur werden. Und dann irgendwann mal dachte ich mir, nee, also irgendwie Musikstudium soll es dann doch sein. Habe mich für Schulmusik eingeschrieben, also Musik und Germanistik. Und habe dann 2 Wochen vor der Aufnahmeprüfung dem Gerhard Knann, dem Professor in Mainz, vorgespielt. Und der hat mich so ein bisschen auf die Kirchenmusikschiene gehievt, weil ich hatte schon meinen ersten Chor. Ich habe schon am Mainzer Domvertretung Dienste an der Orgel absolviert. Und er sagte, warum studieren Sie denn nicht Kirchenmusik? Und dann meinte ich, naja, da kriegt man ja keinen Job. Und dann meinte, wenn Sie gut sind, kriegen Sie einen. So sah das vor 20 Jahren noch aus.
Also sah das aus. Das heißt, du warst aber damals schon sehr vielseitig unterwegs, entnehme ich dem.
Tatsächlich. Also ich war sehr sprachlich interessiert, schon immer. Deswegen wollte ich auch auf jeden Fall Germanistik studieren. Habe das dann letztendlich nie getan. Habe aber dann auch im Gesangsstudium mich immer so ein bisschen auch über die Sprache ja, informiert, Ausspracheregeln, aber auch so Spitzfindigkeiten, die deutsche Sprache betreffen, sind immer so mein Hobby geblieben.
Also wenn du so Sprache liebst, ist das also wahrscheinlich auch ein Grund, warum du dich gerne mit Chören beschäftigst.
Ja, die Sache mit dem Singen und dem Chor, das war auch ein bisschen Unfall. Also ich war so ein richtiges Stimmbruchopfer. Das heißt, ich konnte als Knabe super singen und habe den ganzen Tag getrellert und dann kam der Stimmbruch und dann war das vorbei. Das Singen tat weh, es ist ja nicht weggekiekst, das war peinlich. Das war, dann war das mit dem Singen durch. Und dann später, so als 15-, 16-Jähriger, ging es dann los, im Gottesdienst mal vorzusingen an der Orgel selbst. Aber da habe ich mich auch mehr oder weniger dafür geschämt und das ist auch, wie gesagt, die Stimme immer weggebrochen.
Das heißt, du hast der Orgel gespielt und dann parallel dazu gesungen.
Ja.
So war die Idee.
Es ist mal vorgekommen, dass keiner angefangen hat zu singen, dann musste ich es halt tun. So. Kam das Singen erst über die C-Ausbildung. Das ist die nebenamtliche Kirchenmusikerausbildung, die man evangelisch oder katholisch absolvieren kann. Und ich habe die schon relativ früh gemacht. Da war ich 12, 13. Und da war dann eben ab einem gewissen Zeitpunkt auch Bedingung, man soll im Chor singen. Und dann habe ich im Kirchenchor bei uns zu Hause mitgesungen. Es ging noch nicht so richtig mit der Stimme, aber habe dann dort auch zum ersten Mal ein bisschen Gesangsunterricht bekommen. Dann war irgendwann das Abitur vorbei und ich habe in ganz vielen Pfarreien in Mainz Orgel gespielt, bin mit dem Fahrrad da sonntags hin und her gefahren, da meine Dienste absolviert. Und dann irgendwann ist dem einen Chor, der Chorleiter, 6 Wochen vor Weihnachten davongelaufen in der einen Pfarrei. Und dann sagte der Pfarrer,
weil Weihnachten war oder wegen dem Chor?
Ja, doch, der hatte den 15 Jahre, hat damals dann einen sehr prominenten Chor übernommen, hatte keine Zeit mehr dafür.
Okay.
Und das hat er relativ kurzfristig kommuniziert. Und Ergebnis war der Pfarrer in seiner Not, ja, kannst du das mal bis Weihnachten machen?
Mhm.
Aus diesem, kannst du das mal bis Weihnachten machen?
Wie alt warst du da?
Oh, 18, 19.
Mhm.
Aus dem, kannst du mal bis Weihnachten, sind dann 6 Jahre geworden, dass ich diesen Chor geleitet habe.
Das heißt, du hast ihn dann während deines Studiums gehabt.
Ja.
Du hast ja, glaube ich, erstmal in Mainz auch studiert.
Das ist richtig.
Und du hast ja nicht nur Kirchenmusik studiert, sondern auch noch Gesang.
Tatsächlich, ja. Ich habe den sogenannten, damals gab es den Studiengang noch, Diplom-Musiklehrer Gesang ich studiert.
Parallel zum Kirchenmusikstudium? Das kann man.
Das kann man. Ich habe das dann nicht abgeschlossen, weil ich dann lieber nach Wien gegangen bin und dann auch nicht so viel Lust hatte. Dann kamen diese Sachen mit Tanzen und auf die Bühne und das hat mich jetzt nicht so gereizt am Singen, sondern mir ging es um die pädagogischen Aspekte und eben auch eher Oratorium, also in die geistliche Musik.
Klar. Und was hast du in Wien dann dort studiert?
Das war ein Erasmus-Studium. Also Erasmus ist das europäische Auslandsaustauschstudium. Da kann man sich bewerben und ich habe dann den Platz bekommen für Kirchenmusik.
Und ist das ausbildungsmäßig anders in Österreich als bei uns? Gibt es da Unterschiede vom Inhalt des Studiums?
Ja, also zu dem Zeitpunkt gab es in Österreich schon Bachelor, Master, als ich noch Diplom in Mainz gemacht habe. Und der Master ist komplett anders aufgebaut. Das war dann letztendlich auch der Grund, weswegen ich nicht in Wien geblieben bin, sondern nach Freiburg zum Studieren gegangen bin, weil der Master dann in Wien sehr spezialisiert ist. Man kann sich schon von Anfang an sehr festlegen. Ich hätte zum Beispiel Chorleitung, Gesang und Gregorianik machen können als Master Kirchenmusik und fertig. Und in Freiburg hatte ich nochmal die ganze Palette mit Gesangsunterricht, Klavierunterricht, Partiturspiel, aber auch nochmal komplett Orgel und Orgelimprovisation, nochmal 4 Semester intensivst. Das war dann nochmal ein völlig anderes Angebot, einfach um dann auch breit aufgestellt in den Kirchenmusikerberuf gehen zu können.
Und Chorleitung hast du auch noch studiert?
Ja, das war dann nach dem Studium in Freiburg. Da hatte ich dann den Master Kirchenmusik abgeschlossen, habe überlegt, wie das weitergehen soll. Und der eine Professor, der war in Mainz recht neu, als ich schon abgeschlossen habe, und dachte ich, Mensch, dann gehe ich doch nochmal dahin und habe dort nochmal Chor- und Orchesterdirigent studiert.
Wahnsinn.
Ja.
Super. Du bist also, würde ich jetzt mal sagen, kompetent auf deinen Beruf vorbereitet von deinen Studiengängen. Was für Fähigkeiten muss man denn haben, um ein guter Kirchenmusiker zu sein, so von der Anlage her? Unabhängig von den Dingen, die man so im Studium ausbilden kann.
Ja, starke Nerven. Ein breites Kreuz, Verständnis für die Geistlichkeit, auch Verständnis für alle Menschen, die einem dann anvertraut sind, wo quasi jeder, doch auch den Chorleiter, den Kirchenmusiker, irgendwie so ein bisschen als seine Projektionsfläche auch sieht. Also mein Kirchenmusiker soll gefälligst so aussehen oder mein Chorleiter muss so funktionieren. Und in diesem, ja, auch sehr positiven Spannungsverhältnis bewegt sich der Job letztendlich. Das kann man nicht studieren. Das muss man, glaube ich, erfahren. Und dadurch, dass ich wirklich auch sehr jung schon in diesem Dunstkreis mich bewegt habe, war das dann für den Berufseinstieg nicht schlimm, also nicht so ein großer Unterschied zu vorher.
Gibt es Vorbilder für dich als Kirchenmusiker? Wenn man Pianisten fragt, haben die gleich jede Menge Pianisten an der Hand. Aber wie ist das bei Kirchenmusikern?
Also ich hatte zwei sehr prägende Persönlichkeiten, die beide am Mainzer Dom tätig waren. Das eine war der Mainzer Domorganist, der diesen damals 17-jährigen Alexander an die Domorgel gelassen hat. Und zwar auch zu einem sehr... Also er kannte mich, weil ich mal für ihn bei irgendeiner Hochzeit eingesprungen bin und mal bei einem Schulgottesdienst ein Stück in Gestio begleiten musste, weil das keiner spielen wollte. Und
dann, hat unheimlich viele Bs.
Ja, wollte keiner üben, also musste ich das machen. Und dann hat er mich so im Hinterkopf gehabt und er war wirklich sehr in der Not und brauchte für den Sonntag nach dem 9/11 2001 brauchte er jemanden, der das Stiftsamt im Mainzer Dom begleitet. Und das war dann ich mit meinen zarten 17. Und das war für mich sehr eindrucksvoll. Also voller Dom, das heißt 2000 Leute vielleicht. Eine wahnsinnige, ja, Spannung. Und ich durfte Orgel spielen und konnte das irgendwie so, ja, in meine Musik übersetzen. Das kam unglaublich gut an. Und er hat ab diesem Zeitpunkt gewusst, okay, den Alexander, den kann ich da einschicken, der kommt auch mit den Domkapitularen klar. Und ab dem Zeitpunkt war ich da in dem Business drin. Und chorleiterisch hatte ich dann tatsächlich das Glück, den Mainzer Domkapellmeister als Chorleitungsprofessor zu haben, in der Mainzer Musikhochschule, der auch einfach gesagt hat, Mensch, Alexander, du kannst da was, mach da was draus. Weil diese Chorleitung war für mich nicht so ein Thema irgendwie. Und ich habe auch nicht gedacht, dass ich das könnte. Ich habe es halt irgendwie gemacht. Und dann kam er, der mich doch da sehr, sehr gepusht hat. Also deswegen sind die zwei einfach sehr verantwortlich für meine Karriere. Ja, mein Vorbild. Wenn ich Fragen, Wünsche, Sorgen habe bezüglich fachlicher Themen, habe ich einen Kollegen in Heidelberg. Dr. Markus Uhl ist inzwischen auch Kirchenmusikdirektor. Also wenn da irgendwas ist und ich Fragen habe, ich finde, der macht so einen ganz, ganz tollen Job dort, vor allem auch eine ganz, ganz klare Organisation. Er hat seine Arbeitsprozesse auch toll optimiert. Das ist für mich immer so eine Richtschnur, wo ich denke, Mensch, so kann das laufen, so soll das laufen.
Organisierst du gerne? Weil ich meine, wenn man so an der Orgel sitzt, nehme ich an, muss man auch sehr viel organisieren. So sein eigenes Spiel und überhaupt und Kirchenmusik nochmal im Besonderen in deiner Rolle.
Also ich sag mal, Organisation ist etwas, was mir nicht sonderlich schwer fällt. Ich mag es selbst sehr gerne, sehr organisiert. Bin dann auch immer sehr froh, wenn ich gewisse Sachen noch abgearbeitet habe. Manches bleibt dann auch mal liegen, aber ich schaue immer, dass man da stringent durchkommt und dass das alles ordentlich ist. Auch wenn mein Schreibtisch manchmal nicht so aussieht, aber für mein Hirn muss das alles irgendwie klar und aufgeräumt sein.
Nochmal ganz kurz zur Orgel. Du hast im Vorgespräch erzählt, dass du Orgelkunde an der Kölner Musikhochschule unterrichtest. Da habe ich gesagt, das klingt wie Vogelkunde. Was ist das denn?
Ja, es geht dann nicht um Vögel, sondern um Orgeln. Und tatsächlich unterrichte ich da einerseits geschichtlich. Also ich mache das jetzt seit diesem Sommersemester, also ganz frisch. Geschichtlich 300 vor Christus geht das los mit der Orgel des Hellenismus und zieht sich dann durch bis zu den zeitgenössischen Instrumenten, die heute gebaut werden, um neue Musik drauf zu spielen.
Also Geschichte der Orgel.
Komplett, jawohl. Und zum anderen aber auch die technischen Aspekte. Also wie funktioniert die Windversorgung? Welche Systeme gibt es, um diese Pfeifen anzusteuern, die Register ein- und auszuschalten? Was ist da im Laufe der Jahrhunderte passiert?
Zeichnest du dann da irgendwie auch so Maschinenbaukonstruktionen?
Ich mache das mit PowerPoint-Präsentation. Ich bin jetzt noch am Überlegen, ob ich das die Studierenden nicht abmalen lasse. Weil das erinnere ich mich an meinen Unterricht. Da mussten wir haufenweise Orgelkonstruktionen abzeichnen.
Ja, also habe ich mir jetzt vorgestellt.
Wir haben immer gestöhnt, wenn der an der Tafel wieder was weggewischt hat und wir mit Kuli gemalt hatten und dann den Salat hatten. Und ich möchte gerne, dass jeder eine Orgelpfeife baut im Unterricht. Gibt es Bausätze aus Holz? Weil tatsächlich so, Orgelpfeifen sind ja eigentlich aus so einer Zinnbleilegierung und mit dem Löten, das sprengt so ein bisschen den Rahmen. Aber eine Holzpfeife zusammenzuleimen, die einzelnen Bestandteile, da gibt es einen Bausatz von einem ostdeutschen Orgelbauer, das habe ich noch schwer vor.
Spannend. Und dann bist du noch Orgelsachverständiger. Was ist das?
Das ist auch ganz frisch. Da habe ich eine Ausbildung gemacht. Das waren 4 Kurse von jeweils knapp einer Woche. Auch mit einer 3,5-stündigen Klausur ist das abgeschlossen worden. Da haben wir die ganzen Sachen gelernt. Technisch, geschichtlich, aber auch Vertragsrecht. Viele Beispiele, wie so eine Orgelsanierung oder ein Neubau gelingen kann oder eben auch nicht gelingen kann. Denkmalschutzaspekte. Elektrikaspekte.
Jetzt ist ja deine Orgel umfangreich restauriert worden in Lambertus. Da werden wir uns gleich drüber unterhalten. Wenn du nichts dagegen hast, könntest du jetzt was singen.
Das kann ich gerne tun.
Dann sagst du, was kommt.
Ja, das ist so ein bisschen atypisch, glaube ich, für einen Kirchenmusiker. Aber es ist nicht atypisch für unsere Stadt Düsseldorf. Denn eine Kombination aus Schumann und Heinrich Heine kann ja wohl nicht schaden. Dichterliebe von Robert Schumann.
Wir machen die ersten drei, ne?
Die ersten drei.
In meinem Herzen. deinen Tränen sprießen viel blühende Blumen hervor. Und meine Seufzer werden ein Nachtigallenchor. Und wenn du mich lieb hast, Kindchen, schenk ich dir die Blumen all. Und vor deinem Fenster soll klingen das Lied der Nachtigall. Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne, die liebt ich einst alle in Liebeswonne. Ich lieb sie nicht mehr, ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die Reine, die Leine. Sie selber aller Liebe wonne ist Rose und Lilie und Taube und Sonne. Ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine, die
restauriert worden. Was heißt das? Ist das fertig? Wie plant man das? Abgeschlossen das Projekt? Was ist überhaupt gemacht worden? Und warum hast du dir das gewünscht?
Nun, eine Orgel ist ja quasi wie ein Auto und muss immer mal wieder in die Waschanlage und zum TÜV und zur HU und zum Lichtcheck und was auch immer, ne? Und so plant man eigentlich bei Orgeln, dass man alle 10 bis 15 Jahre eine Reinigung durchführen muss. Man sagt immer, auf dem Land reicht es alle 15 Jahre, in der Stadt alle 10.
Warum?
Weil in der Stadt per se die Luft schlechter ist. Seien es die Abgase, die vielen Menschen. In Düsseldorf kommt erschwerend noch die Lage direkt am Rhein hinzu mit der Schifffahrt und dem Diesel, der über die Luft geblasen wird, was sich dann alles in der Kirche und in der Orgel, in der Technik, im Leder, in den Ventilen, in den Holzteilen, in den Pfeifen überall festsetzt. Nun ist die eine Orgel von 1999, die andere von 2004. Das heißt, wir haben die große Orgel, also die Turmorgel, die ist von 99 und die Chororgel vorne, die kleinere, die ist von 2004. Das heißt, wir haben die 10 Jahre knapp überschritten jetzt und haben dann eben ja, fast 24 respektive 25 Jahre gebraucht, um das in Angriff zu nehmen. Das heißt, schlussendlich ist die Verschmutzung ein großes Thema. Und wenn man im modernen Orgelbau sich der Computertechnik bedient, ist sie natürlich auch sehr schnell überholt. Also wenn man überlegt, Einbau 1999, dann wurde das wahrscheinlich 5, 6, 7 Jahre vorher entwickelt. Das wäre so, als hätte man zu Hause einen Computer von 1994. Da wird es ja dann irgendwann mal Zeit.
Und so war es auch. Beeinträchtigt die Verschmutzung den Klang.
Tatsächlich, ja. Also wenn sich in den Pfeifenmündungen, dort wo die Luft gebrochen wird, so viel Dreck reinsetzt, dann kann es passieren, dass Töne wegrutschen, die Stimmbarkeit ist nicht mehr gegeben. Aber auch in diesen Zungenpfeifen, die so ein bisschen funktionieren wie Klarinetten, wenn in diesen Blättchen da so der Dreck drin sitzt, dann ist es einfach schwierig, da ein homogenes Klangbild zu erzeugen. Ja, also Computertechnik. Und in meiner Bewerbung vor, doch jetzt genau 4 Jahren, hieß es, ja, wir müssen da reinigen und vielleicht ein bisschen was an der Elektrik machen. Und es war so ein bisschen wie die Büchse der Pandora. Als man das aufgemacht hat, haben wir alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und haben gesehen, was da eigentlich los ist. Dass Transformatoren noch auf Holz verschraubt sind, dass manche Technik doch noch älter ist, als man das dachte. Das sind viele Bauteile aus England gewesen.
Was
heißt das? Auf den Platinen beispielsweise waren Batterien, die die Speicherung des Tastendruckes gehalten haben und die sind reihenweise ausgefallen. Also es war einfach Handlungsbedarf, zumal bei meinem Eröffnungs- oder bei meinem Antrittskonzert musste ich auf ein Werk der Orgel verzichten, weil es da einen sehr eindrucksvollen Kabelbrand gegeben hat. Und dann meinte ich nur zum Kirchenvorstand, nun ja, Sie haben das ja gerade in Paris erlebt, vielleicht sollten wir da vorsorgen. Und dann ging das Projekt doch auch schneller durch. Oder mal so ein eindrucksvoller, stiller Einzug an von Leichnam, weil die Orgel nicht getan hat. Also das waren dann auch wirklich Punkte, als dann wirklich der Pfarrer und die Verwaltungsleiterin samt Kirchenvorstand gesagt haben, jetzt müssen wir da handeln. Und dann ist das jetzt, im August ging es los und vor 3 Wochen wurde es abgeschlossen.
Also jetzt ist komplett fertig, alles spielbar.
Ja, jetzt ist vor genau einer Woche der Blitz reingeschlagen.
Ach stimmt, das haben wir vielleicht alle in der Zeitung gelesen, das Kreuz hing schief, hatte ich bisher gedacht, aber dann hast du mir gesagt, auch die Hardware der Orgel hat irgendwelche Probleme mitgekriegt.
Ja, so ein Blitz, der funktioniert ja ähnlich wie ein Induktionsfeld beim Kochen, das erzeugt so ein Magnetfeld und manche elektrischen Teile, trotz Blitzableiter, kriegen das ab. Die Brandmelder auf dem Dach hat es erwischt, deswegen mussten wir am Mittwoch zumachen, weil die Sicherheit nicht gegeben war. Diverse Mikrofone hat es erwischt, den für den Katholiken sehr wichtigen Liedanzeiger, der spielt jetzt sehr lustige Zahlenkombinationen ab.
In der Orgel hat dann es demnächst danach richten.
Ja, das ist, also der eine, der hat auf
das
der ersten Stelle...
Das hat dann sowas
von
John Cage.
Das ist tatsächlich
Aleatorik
so.
Im katholischen Gottesdienst.
Ich sehe die nur dummerweise nicht, weil die auf meiner Seite ist kaputt. Der andere hat auf der ersten Stelle jetzt immer eine 8 und bei dem anderen fehlt die erste Stelle. Also es ist relativ...
Das ist dann Mary Charles Ives.
Es ist wirklich auch spannend. Man muss ein bisschen zusammenrechnen, was jetzt gesungen wird, aber... Dem Gemeindegesang hat es jetzt am Wochenende nicht geschadet.
Aber das heißt, ihr habt ja jetzt nochmal Handlungsbedarf. Was,
ja, also das Blöde ist, also es hat so ein Computerdisplay an der Orgel erwischt. Das wäre nicht ganz so schlimm, aber mit dem Blitzeinschlag erlischt die Garantie auf die Hardware. Und da sind wir jetzt, müssen wir uns jetzt darum kümmern, wie das mit der Versicherung alles zu laufen hat. Also es ist ein bisschen unangenehme Situation jetzt auch.
Aber du bist ja Orgelsachverständiger, du hast das ja gelernt.
Ja.
Super. Habt ihr klanglich auch irgendwas verändert?
Oh ja. Also wir haben mit einem ganz, ganz tollen Intonateur, Eckhard Fehl heißt der Mann.
Heißt das wirklich Intonateur?
Ein Intonateur. Das ist der jede Pfeife in die Hand nimmt und klanglich anpasst. Und er hat manche Register wirklich sehr, sehr intensiv umgebaut, sei es... abgeschnitten, die Aufschnitthöhe dort, wo der Klang entsteht, niedriger gemacht. Also wirklich zum Teil wirklich auch große Arbeiten geleistet. Über ein Register hat er 3 Tage lang gearbeitet und das klangliche Ergebnis ist fantastisch. Also alle, die jetzt in diesem Jahr bei den Konzerten waren, die sagen, das ist ja ein ganz, ganz neues, strahlendes Klangerlebnis, transparent. Aber es erschlägt nicht. Also die Orgel hat eine unglaubliche Kraft, aber man kann sie auch im Tutti hören. Und das ist eine tolle Entwicklung.
Was spielst du denn am liebsten jetzt auf deiner neu intonierten Orgel?
Das Konzept von dieser Orgel ist eher französisch-symphonisch angelegt. Man hat sich also der Klangfarben aus dem 19. Jahrhundert in Frankreich bedient, also ein Stichwort Cavaillé-Coll kennt man vielleicht als berühmtesten Orgelbauer dieser Zeit, mit diesen symphonischen Möglichkeiten, dass man also sehr orchestrale Klänge erzeugen kann, auch stufenloses Crescendo, dadurch, dass viele Teile der Orgel in Schwellkästen stehen mit Lamellen. Das heißt, diese Musik geht da wunderbar drauf. Also ich spiele sehr, sehr gerne César Franck, Louis Vierne, Charles-Marie Vidor, muss natürlich auf jeden Fall sein. Was jetzt aber auch geht, und das freut mich sehr, ist tatsächlich, dass man Barockmusik problemlos drauf spielen kann, weil das Hauptwerk der Orgel ein bisschen schlanker geworden ist. Und da geht jetzt Dreifaltigkeitssonntag, wurde natürlich Bach Es-Dur gespielt. Das geht jetzt einfach fantastisch. Man muss da gar nicht mehr so viel tricksen wie früher.
Super. Du bist nach Düsseldorf gekommen von Mannheim, richtig?
Ja.
Also andere Richtung Rhein.
Mhm.
Und als du hier aufgeschlagen bist, was hast du gedacht? Was ist das für eine Stadt?
Ja, also es ist ja immer, also ich hole ein bisschen aus, wenn es erlaubt ist.
Bitte.
Meine erste Begegnung mit Düsseldorf war 1992. Wir hatten uns, also meine Eltern hatten mit uns Kindern immer in den Herbstferien eine Städtetour. Oder jede Herbstferien haben wir Städtetouren gemacht. Da waren wir mal in Coburg, in Leipzig, in Halle, in München, in so. Und 1992 war Marburg und Düsseldorf. Ganz wichtig, weil mein Elternhaus steht an der Endhaltestelle von der Straßenbahn. Und mein Zimmer geht direkt auf diese Straßenbahn raus. Und ich habe als kleiner Knirps immer am Fenster gesessen und habe diese Straßenbahn beobachtet. Ich kannte die dann alle persönlich, so mehr oder weniger. Wusste, welche Werbung hat und welche Nummer vorne draufsteht und weiß der Geier was. Und dann war das klar.
Das ist jetzt in Mainz-Hecht, wie heißt das?
Mainz-Hechtsheim, genau.
Hechtsheim.
Ja, gut. Sehr gut. Und dann war, wenn es darum ging, Alexander, wo sollen wir hinfahren? Oder wenn ihr Kinder gefragt wurden, wo wollt ihr denn hinfahren? Das war mir eigentlich egal, es war nur wichtig, dass es in dieser Stadt Straßenbahn gibt.
Verstehe.
Deswegen war Marburg grenzwertig, aber Düsseldorf natürlich super.
Gut, das ist ein Standortvorteil, ganz klar.
Ne? So. Und ich habe auch immer in Städten gewohnt, in denen es Straßenbahn gab. Aber das war dann doch mehr Zufälle. So, und dann sind wir 1992 in Düsseldorf gewesen und da gab es eine legendäre Geschichte mit dem Klavierstuhl.
Ich bin gespannt, die kenne ich auch nicht. Wir hatten irgendwie nur gesagt, es käme irgendwas mit Klavierstuhl.
Klavierstuhl.
Das interessiert mich besonders.
Das Klavier war schon da, zu Hause, aber noch kein Klavierstuhl. Und dann waren wir in Düsseldorf, sind über die Berliner Allee gegangen oder sogar mit der Straßenbahn gefahren, das weiß ich nicht mehr. Und dann sagt der Papa, da ist ein Klavierladen und sah im Schaufenster, dass die irgendwie ein Sonderangebot Klavierstuhl. Und dann sind wir da rein und haben diesen schwarz lackierten Klavierstuhl gekauft.
Also schwarz lackiert und mit so einem schwarzen Polster.
Ja, wie sich das gehört. Und so ging es rechts so zum Drehen.
Na, ich hatte weißes Polster und schwarz. Ja, das ist eine Grundsatzentscheidung.
Ah ja. Na gut, und dann waren wir natürlich in Düsseldorf und dann fragte dann der Verkäufer ganz feierlich, ja, wo haben Sie den Wagen denn stehen? Ja, wir waren ja mit der Straßenbahn unterwegs und haben in der Jugendherberge geschlafen. Und dann sagte mein Vater, ja, den haben wir auf der anderen Seite, wir nehmen den mal so eben mit. Und dann sind wir in der Straßenbahn mit dem Klavierstuhl gefahren. Und die Straßenbahn war ganz gut voll, aber wir hatten einen Sitzplatz auf dem Klavierstuhl. Also wir sind ein bisschen aufgefallen, das haben wir auch ein bisschen genossen, haben viel gelacht. Und so war dieses prägende Erlebnis mit Düsseldorf, der Straßenbahn und dem Klavierstuhl für mich irgendwie schon als 8-9-Jähriger irgendwie, war das irgendwie eine Story. Dann habe ich Freunde in Düsseldorf und war 2017 auf einen Geburtstag eingeladen und kannte einen Kirchenmusikstudenten hier in Düsseldorf und ich wollte die Orgel in St. Peter sehen, denn der Orgelbauer, der Orgel hier in St. Peter, hatte die Orgel gebaut an meiner Mannheimer Stelle. In Mannheim war seine erste große symphonische Orgel und Düsseldorf seine größte. Also wollte ich die unbedingt sehen. Der Student sagte, ah, das ist schwierig mit St. Peter, aber ich kann dir Lambertus und Max zeigen, da habe ich auch einen Schlüssel. Und dann hat er mir das gezeigt und ich dachte so, schick, schön hier. Und ja, bin nach dem Wochenende wieder nach Hause gefahren, habe dann tatsächlich St. Peter auch noch angeschaut und dann zwei Jahre später habe ich die Ausschreibung gelesen und dachte, ui, da war doch was. Und so bin ich darauf aufmerksam geworden, habe den Kollegen, der da als Ansprechpartner stand, mal angerufen. Ich habe mit Martin Schmeling drüber gesprochen. Das war nämlich mein Orgelprofessor in Freiburg, der in Düsseldorf ja kein Unbekannter war oder ist. Und ich sagte, ja, Düsseldorf ist super.
Da gibt es Straßenbahnen und gute Orgeln.
Ja, und vor allem er sagte, dass er seine besten Freunde in Düsseldorf gefunden hat. Kann er sehr empfehlen. Und ich bin dann hierher und wir haben in dem Bewerbungsgespräch auch schon so viel gelacht, haben natürlich auch die heißen Eisen angepackt und diskutiert und verhandelt. Aber das war von Anfang an irgendwie ganz sympathisch und herzlich, offen. Und dann war klar, okay, ich soll das machen. Und dann habe ich gesagt, okay, lass uns verhandeln. Und dann lief das gut. Und dann bin ich in Düsseldorf angekommen und habe mich wirklich vom ersten Tag an sehr, sehr wohl gefühlt. Und ja, 1. November 2020 ging es los. Das heißt, wir haben gerade noch mit dem Chor gesungen und am nächsten Tag war Lockdown. Das heißt, ich habe meinen Stiftschor an St. Lambertus dann virtuell kennengelernt, habe jede Woche ein Übvideo bei YouTube hochgeladen. Da konnten dann die Sängerinnen und Sänger, wann immer sie wollen, sich das aneignen.
Das heißt, du hast das dann vorgemacht und die konnten dann quasi da, das so wie Fitness, ja?
So richtig, genau. Einzelne Stimmen vorgesungen, so, und jetzt singen sie doch mal, und einfach in die Kamera geprobt. Und dann haben die später erzählt, die Damen und Herren, dass sie dann eben zum Teil im Hofgarten gesessen haben, weil drin durfte man ja sich nicht treffen, und haben da gesungen. Und manche kannten die schon, naja, singen sie wieder. Also es war einfach, irgendwie haben, glaube ich, das Beste aus dieser Zeit gemacht. Und ja, das war für viele auch so ein bisschen so das Highlight in der Woche, die Lindenstraße oder das YouTube-Video des Chorleiters. Also irgendwie hatte das was. Und als wir dann endlich uns dann von Angesicht zu Angesicht sehen durften, war das irgendwie schon, kannten uns ja schon. Es war irgendwie sehr herzlich. Und vor allem, man hat sich auch einer nach dem anderen kennengelernt. Nicht irgendwie so 100 Leute auf einmal, sondern wer halt mal so einem über den Weg gelaufen ist. Das war eigentlich ein sehr sanfter und sehr angenehmer Start.
Jetzt bist du leitender Kirchenmusiker in der Düsseldorfer City. Was heißt das?
Mein Kollege ist zurzeit elternzeitbedingt reduziert. Also er hat auf 75% die Stelle reduziert. Und das bedeutet, dass ich jetzt schon seit einem Jahr und noch ein Jahr lang muss, quasi die Kirchenmusik in den vier Innenstadtkirchen zu koordinieren.
Die vier sind?
St. Max, St. Lambertus, St. Andreas und die Marienkirche, St. Maria Empfängnis, hier um die Ecke.
Also jetzt kennen wir das ja hier nicht anders in der Altstadt, aber ist das normal, dass man so viele Kirchen auf einem Fleck so in der Nähe hat?
Das kommt ein bisschen auf die Stadt drauf an. Dass es so viele Kirchen an einem Ort gibt, ich glaube, das gibt es in jeder besseren katholischen Stadt. Und das Rheinland ist nun mal doch noch sehr katholisch. Dass man so viele Kirchenmusiker auf so dichter Ebene hat, oder sich so dichter Fläche hat, das ist sehr, sehr ungewöhnlich und wirklich eine tolle Sache, dass sich das die Pfarrei St. Lambertus so gönnt. Wirklich zwei volle A-Stellen plus einer 70-prozentigen C-Stelle, das ist schon toll.
Wenn wir jetzt mal so die ganzen Jahre deines Studiums und jetzt auch deine Berufstätigkeit zusammennehmen, dann blickst du ja etwa so auf Pi mal Daumen 20 Jahre Kirchenmusik-Perspektive. Du hast ja schon viel früher angefangen. Hat sich das inhaltlich verändert?
Inhaltlich eher weniger. Die äußeren Umstände sind natürlich nicht zu übersehen. Also wenn ich als kleiner Messdiener damals, hatten wir fünf Gottesdienste am Wochenende in einer Pfarrei. Da gibt es jetzt auch nur noch zwei. Oder wenn wir uns jetzt in St. Lambertus anschauen, da gab es jeden Tag um 9 Uhr und um 17 Uhr eine Messe in den 90er Jahren noch. Da ist auch relativ wenig von geblieben. Also dieser massive Mitgliederschwund und auch, dass die Mitfeiernden der Gottesdienste doch massiv abgenommen haben, also die Anzahl hat abgenommen, das ist schon sehr, sehr auffällig.
Aber inhaltlich würdest du sagen, ist nichts anderes als die Liedauswahl, die du auch schon vor 20 Jahren gemacht hättest, auch die Stücke, die du aussuchen würdest, die du spielst oder die du für den Chor aussuchst?
Viele Musik ist zeitlos. Also ein Bach wird die Jahrhunderte überdauern, da bin ich mir ganz sicher. Es gibt Lieder aus den 80er Jahren oder 70er Jahren, die ich jetzt nicht mehr auf den Liedplan schreibe, weil ich finde, dass das meine Sprache nicht mehr ist. Mhm. Dafür gibt es Lieder aus dem 16., 17. Jahrhundert, die auch zeitlos sind. Es gibt neue Sachen, gute neue Sachen, die natürlich hoffentlich auch nie aufhören werden, dieser Nachschub. Also gerade hier in Düsseldorf haben wir da sehr, sehr produktive Kollegen. Von daher hat sich da nicht viel geändert. Wir haben neuere Formate entwickeln müssen oder entwickelt, auch reinzukrätschen in den Sektor, was ist mit Gottesdienst ohne Priester. Mhm. Wir haben da zum Beispiel am Dienstagnachmittag um 17 Uhr immer eine Vesper, die wir so einen kleinen Kreis im Chorgestühl feiern, aber die irgendwie was ganz Besonderes auch hat.
Was würdest du denn sagen, ist die Aufgabe von Kirchenmusik im 21. Jahrhundert?
die Aufgabe von Kirchenmusik. Wir haben den Auftrag für, ich nenne es jetzt mal Philosophie, die Philosophie des Glaubens weiterzutragen. Wir haben unglaubliche Schätze anzubieten, die vielleicht auch unaufdringlich sind. Also die Musik redet den Menschen nicht in ihr Leben rein. Die bietet was an, die bietet Ruhepunkte, die bietet Auseinandersetzungen mit hochtheologischen Texten. Sie bietet aber auch einfach nur schöne Musik und schafft dort spirituelle Orte, Momente, die der modernen Gesellschaft sehr, sehr gut tun. Also wenn wir beispielsweise mit dem Bach-Verein jetzt vor 4-5 Wochen Bachs Johannespassion aufgeführt haben und ich wirklich Wochen später noch E-Mails bekomme, dass man so berührt und bewegt von dieser Aufführung war, also haben wir irgendwas sehr, sehr gut gemacht, um da ja, Sinn zu stiften. Und wenn es dann nur der Nachmittag ist, aber in dem Moment hat es wohl auch ein paar Wochen nachgehallt und es ist natürlich sehr, sehr schöne Momente. Und ich finde, das sind die Aufgaben, die wir als Kirchenmusiker haben, nicht nur die Musik als Kulturinstitution weiter zu tragen, sondern eben auch immer den Schritt weiter zu gehen, das vielleicht in einen göttlichen Kontext und in eine Erfahrung von was Transzendentem zu stellen.
Jetzt bist du ja als Lambertuskantor mitten in der Düsseldorfer Altstadt. Da hast du ja ein sehr diverses Publikum, bunt, lustig, intellektuell, Partyleute. Hat das irgendwas Auswirkungen auf deinen Job, dass du genau an diesem Ort bist?
Also ich mag es, wenn was los ist, wenn es quirlig ist. An der Ecke, in der ich jetzt wohne, kann man sich aber auch gut zurückziehen und hat seine Ruhe. Das ist auch viel wert, aber wenn man möchte, kann man direkt ins Getümmel rein. Und durch die hohe Frequenz an Besuchern in St. Lambertus, wo wirklich alle möglichen Menschen, also von klein bis groß, jeglicher sozialer Schichten da vorbeikommen, man kriegt unfassbar witzige Fragen auch gestellt. Ist das Museum denn schon zu? Zum Beispiel, oder ich hatte einen Obdachlosen in der Kirche, der das Gesangbuch durchgelesen hat und sich mit den Texten auseinandergesetzt hat. Und ich wollte aber Orgel üben, beziehungsweise ich musste, weil am Tag drauf war Konzert und ich habe ihn dann doch gebeten, ob er vielleicht seinen Diskurs ein bisschen aufschieben könne und ich müsste jetzt hier Orgel spielen. Da war er ganz begeistert, darf ich zuhören? Ich sage, natürlich. Und dann hat er wirklich 2 Stunden lang auch immer kommentiert, mein Orgelspiel. Wir sind dann hinterher sogar noch ein Bier trinken gegangen. Und wir grüßen uns jetzt immer freundlich in der Altstadt. Also man erlebt wirklich was.
Wie müssen wir uns denn eigentlich so deinen Sonntag vorstellen?
Oh, der ist sehr, sehr atypisch. Ich muss von meinem Dienstplan her 8 bis 11 Gottesdienste spielen und die spiele ich tatsächlich vor allem an den Werktagen. Das heißt, ich kann sonntags gemütlich ausschlafen. Meine erste Messe ist um 12 und die zweite ist um 17 Uhr in der Regel. Also das ist für einen Kirchenmusiker schon sehr, sehr luxuriös.
Und habt ihr dann eigentlich montags frei? Ist das
ja
so wie Friseurstudio?
Exakt. Also ich habe montags frei, der andere Kollege dienstags und der dritte freitags, weil wir können ja nicht alle gleichzeitig, einer muss ja immer. Aber ich habe tatsächlich montags frei. Wenn ich dann gefragt werde, wieso hast du heute frei? Ja, ich habe montags meinen Freitag. Was machst du beruflich? Dann sage ich auch immer, Friseur.
Jetzt leitest du ja den Bachchor, hast du eben schon erwähnt. Das wissen ja hier auch alle.
Es sind vor allem viele da.
Ja, eben. Deswegen sage ich es ja. Super. Was ist denn an Chorleitung grundsätzlich anders als an Orchesterleitung?
Stimme ist etwas sehr, sehr Persönliches. Also, wenn ich einem Orchestermusiker sage, du hast das leider falsch gespielt und das klingt nicht so schön, dann setzt er seinen Finger anders auf die Geige oder bläst anders in die Klarinette rein. Wenn ich einem Sänger sage, das klingt nicht so schön, dann ist das schon auch ein kleiner Angriff auf die Persönlichkeit. Das heißt, die Sprache ist eine andere, der ich mich bediene, wenn ich mit einem Chor spreche, als wenn ich mit einem Orchester spreche. Und ein Orchestermusiker hat immer noch sein Griffbrett, seine Klappen an dem Instrument, um die Tonhöhe zu justieren. Und ein Sänger ist dem Dirigat, schutzlos ausgeliefert, weil es direkt auf die Stimme geht.
Jetzt ist ja der Job, ich leite den Bachchor, nicht verknüpft normalerweise mit dem, ich bin Lambertuskantor in der Düsseldorfer Altstadt. Wie ist es denn zum Bachchor gekommen?
Ja. Das ist ja mein Hobby quasi. Ich war keine 2 Monate in Düsseldorf und dann ist per E-Mail von unterschiedlichen Seiten die Ausschreibung des Bachvereins in mein Postfach gelandet. Und an meiner vorherigen Stelle habe ich unglaublich viele Chöre geleitet. Geleitet. Also auf dem Papier waren das, glaube ich, 9. Aber das war natürlich auch so organisiert, dass die nie alle gleichzeitig gesungen geprobt haben. Vieles lief dann in Projekten, dass man das irgendwie leisten konnte. Aber so 3 bis 4 Chorproben plus Kinderchor war doch pro Woche. Und deswegen fand ich so eine Stelle mit Schwerpunkt Orgel in St. Lambertus auch sehr attraktiv. Und war dann auch mit den 2 Chorproben des Stiftschores pro Woche eigentlich ganz glücklich. Und dann kommt aber diese Ausschreibung und dann habe ich gewankt. Habe das so gelesen, ist auch eine Freundin von mir gezeigt und sie sagte, Alexander, die suchen dich. Ich so, ja, sag das nicht. Aber ich habe das so durchgelesen und dachte, Mensch, das ist eigentlich genau das, was du gelernt hast, was du kannst, was du gemacht hast, was dir ja eigentlich, wenn du ehrlich bist, auch große Freude macht. Dann habe ich auch ganz salopp dem Bachverein eine E-Mail geschrieben. Hallo Bachverein, im Anhang meine Bewerbung. Ich finde das, was ihr da schreibt, ganz cool. Vielleicht finden Sie das ja auch toll, was ich hier schreibe. Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Dann kam ganz offiziell sehr geehrter News zurück und ich dachte, oh, jetzt bin ich mal gespannt. Und dann ganz seriöses Bewerbungsverfahren und am Ende fiel die Wahl dann auf mich. Und ich habe es nicht bereut. Und ich glaube, der Bachverein bisher auch nicht.
Nee, sieht nicht so aus. Ich glaube, alle finden sich jetzt auch gut. Wunderbar. Super, ihr habt ja auch schon ein tolles Konzert im Idol-Festival auch schon gemacht.
Und werden wir wieder.
Unbedingt. Jetzt hast du in deinem Lebenslauf mir geschrieben, dass du Dirigent und künstlerischer Leiter des Bachvereins bist.
Ja.
Genau. Wie würdest du denn sagen, wie du den Bachverein künstlerisch prägen möchtest?
Also wie schon gesagt, ist ein Chor als ein Chorleiter doch, das klingt so ausgeliefert, wollte ich gerade sagen, aber es teilt sich doch sehr, sehr viel mit auf beiden Seiten. Ich finde ja auch immer, ein Chor erzieht ja auch seinen Chorleiter, aber schlussendlich ist die Richtung doch die meiste Zeit auch anders. Was mir wichtig ist, dass ein Chor klingt, dass da frei singt, dass die Stimmen gesund sind, dass sie nach der Chorprobe glücklich nach Hause gehen, ohne Schmerzen im Hals zu haben, dass man etwas mitnimmt, dass man viel arbeitet, dass man aber auch Spaß hat. Also eine Kombination aus all dem.
Machst du andere Programme als deine Vorgänger?
Ich glaube ja. Die Klassiker sind natürlich, ich will nicht sagen unausweichlich, aber auch immer eine große Freude jetzt. Also wenn wir nächstes Jahr dann Weihnachtsoratorium auf dem Programm haben oder so. Die Klassiker gehören natürlich dazu. Jetzt bin ich nun mal Kirchenmusiker, das heißt, aus dem Repertoire fließen auch immer viele, viele Werke mit ein. Das war aber unter meinem Vorgänger auch nicht anders. Vielleicht habe ich jetzt mit den Skandinaviern und mit ein bisschen so Osteuropäern, wenn die jetzt im Herbst die Koda-E-Messe machen, vielleicht da nochmal so einen anderen Aspekt mit reingebracht. Aber ich würde das jetzt nicht als ganz besonders außergewöhnlich bezeichnen.
Wie viele Konzerte macht ihr im Jahr?
In der Regel 3 bis 4. Also ein größeres. Und dann sind wir immer bei dem Nachtgesang dabei in der Neanderkirche. Und dann fällt immer noch mal was dazu an. Dann werden wir im Haus in Lörrick angefragt für ein Konzert. Oder das Düsseldorf-Festival fragt an. Also da kommt auch immer mal was dann nochmal kurzfristig dazu. Jetzt haben wir demnächst ein Konzert im Maxhaus zusammen mit einem Jazz-Duo. Das ist wirklich ein Novum für den Bachverein, glaube ich.
Wo ist das? Wann ist das?
Das ist am 16. Juni, 17 Uhr im Maxhaus. Wir singen einen Mendelssohn-Zyklus, aber auch moderne Volkslied-Arrangements. Und wie gesagt, ein Jazz-Duo spielt dazwischen, aber auch mal mit uns.
Jazz-Duo heißt
Klavier und Schlagzeug. Okay. Und es gibt auch eine Pause mit was zu trinken. Also wir machen uns dann schönen, gemütlichen Sommerabend im Klosterhof des Maxhauses.
Gibt es so Basics, die ein Chor immer singen können muss?
Also es ist immer gut, was in der Schublade zu haben, was kurzfristig geht. Aber wir haben jetzt nicht so ein Chorausflugsheft mit so Gassenhauern. Das haben wir jetzt nicht.
Wie gewinnt ihr denn neue Mitglieder oder braucht ihr das nicht?
Wenn man in Düsseldorf auf der Suche nach einem Chor ist, der A Cappella Musik macht und kirchlich ungebunden ist, dann landet man über Google relativ bald beim Bachverein. Und so kommen doch auch immer mal wieder neue Leute dazu. Wir haben eine tolle Homepage, das macht viel her, wo auch ganz konkret steht, wir brauchen ein Bass 2, wir brauchen so Sopranistin. Also da sucht der Bachverein dann schon sehr, sehr konkret. Und der Vorstand hat das immer sehr schön im Blick und kümmert sich dann auch um die Leute, die neu dazukommen und mal reinschnuppern. Es gibt natürlich auch ein Aufnahmeverfahren.
Ich wollte gerade fragen, wie läuft das denn? Es gibt ein Aufnahmeverfahren.
Man meldet sich bei den künstlerischen Leiter, kommt mal in der Probe vorbei. Wenn das dann passt, also es gibt tatsächlich eine Altersgrenze. Man sollte nicht älter als 45 Jahre alt sein, wenn man anfängt. Dann akklimatisiert man sich so ein bisschen im Chor, muss dann dem Chorleiter vorsingen, gibt so einen kleinen Aufnahmetest und dann ein Konzert noch so als Bewährungsprobe. Und wenn die Stimmgruppe dann sagt, Daumen hoch, und der Chorleiter sagt, Daumen hoch, dann haben wir ein neues Mitglied gewonnen.
Was gibt es denn dieses Jahr noch zu hören? Du hast das Konzert im Juni schon erwähnt.
Ja, geplant ist bei den Mundartfreunden beim Düsseldorf Festival am 16. September aufzutreten. Dann sind wir beim Ido Festival am 4. November. Da singen wir die großartige Chorfantasie Laudes Organi von Scholtan Kodai und seine Missa Brevis in der Orgelfassung. Und dann sind wir wieder Ende November beim Nachtgesang in der Neanderkirche zu hören. Mittwochsabends 21 Uhr.
Und was erwartet uns noch von dir in Lambertus oder auch von dir an der Orgel oder von dir als Sänger in diesem Jahr?
Als Sänger tatsächlich dieses Jahr nur der liturgische Dienst im Rahmen meines Jobs. Wir haben beim Ido so ein nettes Konzert noch mit Orgel und Orchester, mit einer prominenten Dirigentin. Frau Friederike Möller wird dirigieren an der Orgel, Alexander Nihus, drei Schlager der des Orgelkonzertrepertoires, ein Händel-Orgelkonzert, das F-Dur-Rheinberger-Orgelkonzert und das Konzert für Orgel, Pauke und Streicher von Poulenc wird zu hören sein. Wir haben 25 Jahre Turmorgel in Lambertus, wird es auch noch ein Jubiläumskonzert geben, die internationalen Orgelkonzerte an jedem ersten Montag im Monat laufen weiter. Also es ist viel geplant.
Paulus macht ja auch noch.
Es gibt ein Paulus in Kooperation mit dem Chor aus Viersen, St. Remigius, also der Stiftschor, St. Lambertus. Und der Viersener Chor singt einmal in Viersen den Paulus, einmal in Lambertus den Paulus. Also es ist noch viel los.
Was möchtest du denn künstlerisch noch machen? Gibt es ein künstlerisches Herzensprojekt, was du unbedingt irgendwann mal umsetzen möchtest?
Ja, also ich finde, so die Klassiker müssen einmal sein. Also Matthäus Passion habe ich, Johannes Passion habe ich, jetzt kommt Weihnachtsoratorium nächstes Jahr, dann fehlt die Hamollmesse, um einfach die großen Bach Magnificat habe ich schon gemacht. Ich glaube, man sollte als Kirchenmusiker auch irgendwann mal einen Elias gemacht haben. Also um die Mendelssohn-Ecke da auch bedient zu haben, das sollte alles mal noch da sein. Und ansonsten gehe ich mit offenen Augen und Ohren durch die Welt und guck mal, was es da noch so an großen und kleinen Stücken gibt, die es sich lohnt aufzuführen.
Vielen Dank. Ich fand es sehr spannend, mich mit dir zu unterhalten. Und ich würde sagen, wir beenden den Abend noch mit zwei Liedern aus der Dichterlehre.
Das machen wir sehr gerne.
Im Oh.
Der Interview-Podcast der Stadtbücherei in Düsseldorf.